Schön, dass ihr da seid. Heute geht's weiter in der Serie im 1. Thessaloniker und zwar im Kapitel 3. Sepp, du hast den ersten Teil gemacht, ich darf den zweiten Teil machen und da geht's eigentlich um die Nächstenliebe. Vielleicht können wir die erste Folie haben. Also im 1. Thessaloniker Kapitel, warte mal, stimmt das? 4. Entschuldigung, du hast angefangen mit 4, ja? 9 bis 12. Ein Prediger im Wilden Westen gibt eine Predigt über die Nächstenliebe und fragt seinen Zuhörern nach der Predigt, warum es eigentlich wichtig ist, wenn es zur Nächstenliebe kommt, dass man ein Auge zudrückt für andere. Und dann sagt einer der Cowboys, damit man besser auf sie zielen kann. Und manchmal ist die Nächstenliebe genau das. Wir schießen, manchmal ist sie eben nicht das, was sie sein sollte. Wir befinden uns, das habe ich schon gesagt, Thessaloniki war eine bedeutende Hauptstadt der Provinz Mazedonien. Sehr wohlhabend zu der Zeit, zur Zeit des Paulus, circa 30.000 Einwohner und gegründet nach Alexander dem Großen bei einem mazedonischen König, der die Stadt nach seiner Frau benannte und die war die Schwester oder Halbschwester von Alexander dem Großen. Und unter römischer Herrschaft gedeihte Thessaloniki. Wie sagt man es? Stimmt das? Thessaloniki. Genau. Sie blieb eine sogenannte Freistadt, was auch bedeutete, dass fast jeder in dieser Stadt, auch die Römer, Griechisch sprachen. Und Paulus war natürlich sehr fließend in Griechisch. Er ist aufgewachsen in einer Stadt, wo er Hebräisch gelernt hat, wie auch Griechisch. Und er schreibt ja auch in Griechisch und lehrt auch in Griechisch. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, er hat diese Gemeinde kurz vor diesem Brief, als er diesen Brief geschrieben hat, also 6 Monate davor oder 5 Monate, hat er diese Gemeinde gegründet, als er während seiner zweiten Missionsreise dorthin kam. Er war in Philippi, dann kam er nach Thessalonich und danach nach Berea und weiter runter nach Athen und Korinth. Und jetzt ist er in Korinth, circa 6 Monate später, und er schreibt diesen Brief. Können wir zur nächsten Folie bitte? Kann man das sehen? Ja? Also ihr könnt sehen, diese Reise in Rot, er hat in Antiochia in Syrien hat er die Reise begonnen und ist jetzt in Korinth, da wird er 1,5 Jahre bleiben und schreibt jetzt zurück an diese Gemeinde in Thessalonich, weil er sich Sorgen gemacht hat vorher, dass dass diese neue Gemeinde und die ganz neuen Christen, dass sie jetzt Probleme haben und vielleicht sogar, dass diese Gemeinde nicht mehr existiert. Und als er in Athen war, schickte er Timotheus zurück und Timotheus brachte ihm gute Nachricht. Die Gemeinde gedeiht, sie zeigt Liebe allen gegenüber, also sie funktioniert zu der Zeit und man muss sich überlegen, das sind Christen, die sind nicht länger wie 5 Monate Christen, also ganz, ganz junge Christen. Und irgendwie haben es geschafft, das christliche Leben so auszuleben, wie es eigentlich sein sollte. Also Paulus schreibt ihnen jetzt, wie gesagt, aus Korinth. Das Ende des 4. Kapitels, in dem handelt es sich um 2 Dinge. Und vielleicht können wir zur nächsten Folie gehen. Ihr seht, könnt ihr das lesen? Ja, passt das? Ja? Ja, ich sehe es da auch, aber ich bin so geblendet von der Lampe. Ich kann da nicht sehen, was oben ist. Auf alle Fälle, es gibt 2 Dinge, die hier, über die er den Christen in Thessalonich schreibt. Erstens in Verse 9 und 10 über die Nächstenliebe und zweitens in Verse 11 bis 12 über das öffentliche Auftreten beziehungsweise wie sie sich in der Ortsgemeinde verhalten sollen. Und heute möchte ich auf die erste, also die ersten zwei Verse konzentrieren, obwohl die zweiten sind auch wichtig. Weil Paulus war immer darauf bedacht, dass Christen nicht unangenehm auffallen in ihrer Ortsgemeinde, dass sie einen guten Ruf genießen und dass die Leute wissen, diese Christen lieben uns und lieben einander. Also, über die Liebe unter den christlichen Geschwistern brauche ich euch nicht zu schreiben, denn Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und dieses tut ihr auch gegenüber allen Glaubensgeschwistern in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Geschwister, dass ihr in der Liebe für andere noch mehr zunimmt. Im Grunde genommen hat er diese Nächstenliebe schon zweimal angesprochen in dem Brief. Erstens, und da habe ich die, genau, Gutes zu tun bedeutet andere Menschen, ich meine Nächstenliebe bedeutet anderen Menschen Gutes zu tun. Und können wir vielleicht zur Nächsten gehen? Ich glaube, genau. Also, er wiederholt sich hier in diesen zwei Versen, weil er hat die Nächstenliebe schon mal angesprochen. Er hat ihnen geschrieben, dass er gehört hat, wie sie aufopfernd andere Leute lieben. Und dann betet er für sie, dass sie eine immer noch größere Liebe zueinander und zu allen Menschen haben würden. Für diejenigen von uns, die mit der Lehre Jesus bekannt sind, also die schon länger Christen sind, hört sich das alles so gut und einfach und normal an, denn Jesus hat ja viel über die Nächstenliebe gelehrt. Jesus hat gesagt, die Nächstenliebe ist eigentlich das Merkmal überhaupt, dass jemand sein Nachfolger ist oder seine Nachfolgerin ist. Er hat auch gesagt, dass die Nächstenliebe, dieses Gebot, das zweitwichtigste Gebot ist, nach dem Gebot, Gott über alles zu lieben, und dass in diesem Gebot eigentlich der Wille Gottes enthalten ist für die Menschheit. Die Nächstenliebe, und deshalb für uns, die wir jetzt Christen längere Zeit sind, für uns hört sich das alles normal an, was jetzt Paulus geschrieben hat. Ach, ihr habt eine tolle, aufopfernde Liebe, aber ich will euch sagen, liebt einander und andere noch mehr. Wir sind mit dieser Lehre bekannt, aber wie leicht ist es, dieses in unserem täglichen Leben umzusetzen? Wir tun uns schon schwer, unsere Familienmitglieder mit Liebe zu behandeln manchmal. Und Jesus hat doch gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Wenn jemand dich bedroht, also ein Feind ist, fühlst du, kannst du die Person lieben? Wenn jemand dich angreift, verbal, kannst du die Person liebevoll behandeln? Sehr, sehr schwierig. Und das, obwohl der Paulus schreibt, dass diese Nächstenliebe muss uns keiner lehren, weil Gott selber lehrt uns, einander zu lieben. Komischer Gedanke. Gott lehrt dich und mich, wenn wir Christen sind, dass wir einander lieben sollen. Also musst du keine Predigt über die Nächstenliebe eigentlich hören. Denn du weißt intuitiv, du weißt, weil Gott dich lehrt, dass du andere Menschen lieben sollst. Ich will jetzt zurückgehen ins Alte Testament ganz kurz. Diejenigen, die beim letzten englischen Hauskreis waren, ist das jetzt hier Wiederholung. Aber das macht ja nichts. Wir können ja gut wiederholen. Wir gehen zurück zum Alten Bund. Ihr wisst, unter Moses, oder die meisten von euch wissen, dass unter Moses der alte Bund zwischen Gott und den Israeliten während der Gesetzesgebung in der am Mount Sinai, am Berg Sinai geschehen ist. Die 10 Gebote zum Beispiel wurden dort den Israeliten gegeben. Und Gott machte einen Bund, einen Vertrag, ein Bündnis, ein Abkommen, erst mit einem Mann, Abraham, vor dieser Zeit, und dann mit der ganzen Nation Israel. Ihr seid mit der Geschichte bekannt, hoffe ich. Also es gibt dieses Abkommen. Ein Bund ist nichts mehr als wie ein Abkommen. Es gibt dieses Abkommen zwischen einer mächtigeren Instanz und einer schwächeren Instanz. Und das Abkommen ist so weit, dass wenn die Schwächere das tut, was die Stärkere oder die Mächtigere will, dann verspricht die Stärkere, sie zu beschützen und ihr gut zu tun und sie nicht anzugreifen. Also zwischen zwei Nationen. Und wenn sie aber das nicht tut, dann gibt es ganz, ganz schlimme Konsequenzen. Und diese finden wir im Gesetz Mose auch. Es gibt diesen Segen, der auf Israel kommt, wenn sie alles, was im Gesetz ist, befolgen. Gott wird sie segnen, gibt ihnen Land und Kinder und Reichtum und gutes Wetter und Gesundheit und langes Leben, viele Nachfahren und so weiter. Sollten sie aber den Bund, also das Gesetz, die ganzen Gebote nicht einhalten, dann werden sie verflucht. Hört sich ein bisschen schlimm an, aber der Fluch ist auch schlimm. Sie werden jung sterben, ihre Kinder werden jung sterben, versklavt werden, es wird nicht regnen, sie werden verarmt, ihre Tiere werden keine Jungen bekommen, sie werden keine Nachfolger haben, sie werden bedrückt von äußeren Herren und sie werden ganz am Ende auch das Land verlieren. Ja? Also die Konsequenzen, Gott nicht zu gehorchen, waren für Israel sehr, sehr severe. Warte mal. Drastisch. Schlimm. Danke. Genau. Soweit folgt ihr mir? Seid ihr noch mit mir? Seid ihr schon eingeschlafen? Das große Problem mit diesem alten Bund ist, dass Israel immer wieder ungehorsam war. Und deshalb, dass der Fluch des Gesetzes immer wieder auf ihr lastet. Und wir sehen einen Zyklus, und vielleicht können wir den, ich glaube, den habe ich auch, oder ist der noch nicht? Doch, die nächste, glaube ich. Die nächste Folie, bitte. Danke. Wir sehen einen Zyklus, der sich immer wieder wiederholt im Alten Testament. Und zwar nicht nur von der Zeit der Richter, sondern durch bis ganz am Ende des Alten Testaments, dass sogar der Prophet, der allerletzte Prophet im Alten Testament, Malachi, lang nachdem Israel wieder im Land ist, also vom Exil zurückgekommen ist, schreibt er auch, dass Israel sich bekehren muss, weil es sich abgewandt hat von Gott und den Bund wiedergebrochen hat. Ganz am letzten, das allerletzte Buch im Alten Testament, auch da tut sich dieser Zyklus immer wiederholen. Was war die Lösung? Die Propheten haben auf eine Zeit geschaut, wo der alte Bund nicht mehr existiert, wo es einen neuen Bund geben wird. Und dieser neue Bund soll anders sein als wie der Bund, der alte Bund, den Israel nie halten hat können und nie gehalten hat. Und was ist anders in dem neuen Bund? Gehen wir zur, ich sollte eigentlich sagen, gehen wir mal zur nächsten Folie bitte. Wie schon gesagt, Verfehlung, den Bund zu halten, zieht sich durch die ganze Geschichte Israels, also während der Zeit der Könige, vor dem babylonischen Exil, sogar nach dem Exil und dann die nächste bitte. Und dieser Ungehorsam hat sich in zwei verschiedenen Richtungen gezeigt. Zum einen Götzenanbetung, also die Israeliten haben immer wieder den Baal oder die Ashtara oder einen der anderen Götzen angebetet, die im Land waren, also von den Leuten angebetet wurden. Aber das zweite war, dass sie das Gebot der Nächstenliebe nicht eingehalten haben. Seht ihr das? Immer wieder sagen die Propheten, ihr habt die Leute, die keine Macht haben, unterdrückt. Ihr habt keine Nächstenliebe gezeigt. Ganz im Gegenteil, ihr habt die Leute ausgenützt, ausgebeutet. Ihr habt sie misshandelt, ihr habt sie sogar umgebracht. Immer wieder sagen die Propheten, entweder Götzenverehrung oder keine Nächstenliebe. Deswegen kam der Fluch. Also zurück zum neuen Bund, und da will ich euch ein paar Verse zeigen. Gehen wir zur nächsten, bitte. Vorhersagung über den neuen Bund im Jeremias. Im Hebräerbrief werden diese Verse zitiert. Und wie ihr seht, es hat sich etwas verändert. Es sollte etwas im neuen Bund geschehen, damit dieser Zyklus gebrochen wird. Damit die Israeliten nicht immer Götzen anbeteten und nicht andere Leute ausbeuteten. Und was ist geschehen? Ihr könnt es ja lesen. Sagt mir mal, was sollte geschehen unter diesem neuen Bund? Bitte? Ja, natürlich. Jesus ist der neue Bund, aber das steht nicht hier. Was sollte jetzt geschehen, damit die Israeliten nicht diesen Zyklus immer durchmachen? Seinen Willen, genau. Er wird die Gebote, seinen Willen auf ihr Herz schreiben. Was noch? Ist da noch was? Okay, das Herz wird vereint oder ja? Auf eine Sache hin? Okay, auf Gott hin? Genau. Was noch? Sie bekommen ein neues Herz, genau. Das Herz wird komplett erneuert. Gehen wir mal zur nächsten Folie. Und hier sind wir im Jesaja und im Hesekiel. Und was sagen diese zwei Propheten aus über den neuen Bund? Was geschieht? Was geschieht? Sie bekommen den Heiligen Geist. In ihrem Inneren bekommen sie den Heiligen Geist. Was geschieht noch? Bitte? Vergebung, jawohl. Was noch? Ja, was du gesagt hast, Sepp, genau. Dieses Herz aus Stein wird ihnen genommen und ein Herz aus Fleisch, was bedeutet das? Ein Herz aus Stein, ein Herz aus Fleisch. Ein Herz aus Fleisch wird er ihnen geben. Also, was geschieht? Was ist ein Herz aus Stein? Was wollte er damit sagen?
Gesetz.
Gesetz, genau. Was noch? Fluch, ja. Wenn wir sagen, ein Mensch hat ein hartes Herz, was bedeutet das für uns? Bitte? Keine Nächstenliebe, ja? Lieblos. Und wenn wir sagen, jemand hat ein weiches Herz, was sagen wir damit? Mitfühlend, genau. Gnädig, erbarmend, Nächstenliebe. Also ihr seht, etwas soll in diesem neuen Bund geschehen, damit Israel nicht immer hartherzig mit Leuten umgeht, sondern mit einem guten Herzen. Gehen wir mal zur nächsten Folie. Der neue Bund. Hier sind die Dinge, die ihr schon gesagt habt. Gott gibt seinen Geist. Dieser Geist ruht auf dem Menschen. Er ist in seinem Inneren. Gott schreibt seine Gebote, seinen Willen auf ihr Herz. Gott entfernt das Herz aus Stein, gibt ihnen ein Herz aus Fleisch. Und das Resultat ist, dass der Mensch verändert wird und somit nicht immer den Willen Gottes bricht, sondern den Willen Gottes wirklich auch auslebt. Deswegen schreibt Paulus im Thessalonicher in unseren Versen, dass Gott uns selbst lehrt, andere Leute zu lieben. Gott lehrt dich, wenn du Christ bist, er lehrt mich durch den Heiligen Geist, dass wir einander lieben sollen, dass wir einander liebevoll behandeln sollen, dass wir Liebevolles tun sollen anderen gegenüber. Die Frucht des Heiligen Geistes, das ist der nächste. Was ist die Frucht des Heiligen Geistes? Im Grunde genommen ist es die Nächstenliebe. Wenn wir den Geist haben, den Heiligen Geist, bekommen wir oder leben wir aus die Frucht des Heiligen Geistes. Und wenn ihr diese Charakterzüge durchliest, dann werdet ihr sehen, das ist eigentlich Nächstenliebe. Wenn wir andere Leute mit Liebe, mit Freude, mit Geduld und so weiter behandeln, dann ist das nichts anderes als die Nächstenliebe. Und wie sieht's in unserer Realität aus? In deiner, in meiner. Übrigens, dieses Konzept, das Gott uns selbst lehrt, finden wir auch in anderen Versen. Ich zeige euch die nur, ihr könnt mal einen kurzen Blick drauf werfen. Gehen wir zur nächsten Folie bitte. Also Gott lehrt uns durch den Heiligen Geist. Das hört sich alles so gut an. Aber die Frage, die mir immer gekommen ist, erlebe ich das reell? Und wenn nicht, warum nicht? Hier ist ein Zitat von Mahatma Gandhi, können wir zur nächsten Folie gehen. Mahatma Gandhi, als er 1869 oder sowas in Südafrika wohnte, als Anwalt tätig war, ging er zu einer christlichen Kirche und wurde schroff abgewiesen, weil er nicht weiß war. Das ist Fakt. Und Mahatma Gandhi soll gesagt haben, dass er Christus mag. Er hat schon oft über Jesus geredet. Er hat auch oft Jesus zitiert, besonders die Bergpredigt. Mahatma Gandhi hat gesagt, es ist nicht, dass ich Jesus Christus nicht mag. Ich mag aber die Christen nicht, weil sie sich nicht wie Jesus Christus benehmen. Man kann schon zynisch werden, manchmal, wenn man sieht, was im Namen Gott oder was im Namen Jesus geschieht. Und er wurde gefragt bei einem guten Freund, einem Missionar in Indien, wie Christen sich eigentlich, wie sie sich benehmen sollten, damit sie dem indischen Staat Gutes tun. Und dann hat er geantwortet mit diesen vier Dingen. Sie sollen sich mehr wie Christus benehmen, wie Jesus benehmen. Zweitens, sie sollen ihren Glauben ausleben, richtig ausleben und nicht irgendeine Verfälschung des Glaubens ausleben oder die Lehre Jesus verwässern. Drittens, dass sie die Liebe betonen sollen, weil, und so sagt Gandhi, weil sie eigentlich der Kern des christlichen Glaubens ist, der christlichen Lehre. Und viertens, dass sie Andersgläubige mit Respekt behandeln sollen, akzeptieren sollen und das Gute in ihnen auch sehen sollen. Also nochmals gefragt, warum erleben wir manchmal nicht, dass uns der Heilige Geist, der uns ja innewohnt, uns nicht konsistent lehrt, andere Leute zu lieben? Aufopfernd, in einer gewissen Weise verschwenderisch, wie Paulus sagt, dass die Thessaloniker das so ausgelebt haben. Ja, warum? Warum behandle ich nicht andere Leute, wie ich selbst behandelt werden will? Die nächste Folie bitte. Das habe ich jetzt nur hingetan, weil es mich angesprochen hat. Mich beeindruckt nicht, wenn jemand einen Titel hat oder wie viel er studiert hat oder wie viel Geld er macht oder was für ein Auto er fährt oder in was für einem Haus er lebt. Das imponiert mich nicht. Was mich imponiert, ist, wie er oder sie das Leben leben. Wie sie andere Menschen behandeln. Ich habe mal, ihr wisst ja, die meisten von euch leben im Schloss. Ich fahre einen Mercedes, ich habe einen Doktortitel. Das ist alles nichts wert vor Gott und es sollte euch auch egal sein. Euch sollte nicht egal sein, wie ich mein Leben führe. Und ob ich als Christ wirklich andere Leute liebe. Das sollte euch wichtig sein. Und auf dieser Grundlage sollt ihr mich richten und nicht auf der anderen. Also, manchmal schreie ich meinen Bruder an, obwohl ich nicht angeschrien werden möchte. Manchmal zeige ich anderen Leuten Verachtung, obwohl ich selber mit Respekt behandelt werden möchte. Oft bin ich ungeduldig, obwohl ich selber von anderen Geduld erwarte. Manchmal akzeptiere ich andere Leute nicht so, wie sie sind, obwohl ich selbst will, dass andere Leute mich so akzeptieren, wie ich bin. Manchmal bin ich je zornig, leicht verärgert, überempfindlich, nachtragend, missmutig, schlecht aufgelegt, herablassend, gleichgültig, lieblos und manchmal sogar gemein. Und vielleicht seid ihr das auch manchmal. Obwohl ich nicht will, dass andere Leute mich in dieser Weise begegnen. Und das willst du bestimmt auch nicht. Die Frage ist, warum? Also, das habe ich jetzt in ein paar Minuten geschrieben. Mir ist das sofort gekommen. Wann bin ich jemand, der die Nächstenliebe nicht zeigt? Und da kamen mir diese Dinge, eins nach dem anderen, ganz schnell. Ich habe 16 jetzt hingeschrieben, es sind bestimmt mehr. Und du kannst bestimmt auch denken, nachdenken und sagen, ja, dann bin ich eigentlich ganz schlecht und da zeige ich die Nächstenliebe nicht. Das ist nicht komisch, es ist eigentlich traurig, dass wir diejenigen, die uns am nächsten sind, am schlimmsten behandeln. Ist euch das mal aufgefallen? Weil wir meinen, wir können sie so behandeln, sie müssen das einfach nehmen und sie können nicht aus. Wisst ihr, dass wir beten können, dass uns der Heilige Geist verändert? Dass wir nicht wegen diesen Dingen unseren Mitmenschen, ja, wie Mist behandeln. Wisst ihr, dass man sich sogar entscheiden kann, nicht so zu sein? Manchmal bin ich ungeduldig und ich sage, ja, es ist die andere Person, die macht mich ungeduldig oder die macht mich böse oder die macht mich was weiß ich. Aber dem ist nicht so. In meinen besten Stunden, als ich 80 Stunden die Woche gearbeitet habe, total gestresst nach Hause gekommen bin, missmutig und enttäuscht und einfach ja total gestresst, bevor ich die Tür zu meinem Haus aufgemacht habe, um mit meiner Familie zu sein, habe ich mir gesagt, ich werde jetzt gut gelaunt die Endstunden meines Tages mit meiner Familie verbringen. Ich werde sie nicht wegen meinem schlechten Tag bestrafen. Das habe ich in meinen besten Tagen gemacht. In meinen schlechtesten Tagen, könnt ihr euch vorstellen, ich ging rein. Aber man kann sich entscheiden, wie man aufgelegt ist. Man kann seine Laune ändern. Das kannst du, das kann ich, aber oft wollen wir nicht. Oft bin ich glücklich, nicht glücklich zu sein. Kennt ihr das? Wenn man so, sage ich es mal im Dialekt, wenn ihr einen richtigen Grant habt, dann mag ich ihn auch behalten. Und die anderen Leute müssen auch grantig werden. Weil ich mache ihnen das Leben so miserabel, dass bis dann grantig sind. Ja. Warum behandle ich andere nicht in Liebe? Warum behandelst du andere nicht in Liebe? Hier sind es ein paar geistliche Gründe. Und wenn wir nicht mit Gott gehen, wenn wir nicht dem Heiligen Geist zuhören, wenn wir nicht uns entscheiden, anders zu sein, dann werden wir nicht die Nächstenliebe, die uns Gott lehrt, ausleben in unserem Leben. Könnt ihr das sehen? Entweder meine Liebe für Gott ist flöten gegangen, entweder ich mache nicht mehr das, was mich Gott näher bringt. Ich bin so beschäftigt. Ich bin so müde. Ich will nicht mehr die Bibel lesen oder mit Gott reden. Es ist zu spät am Abend oder zu früh am Morgen. Zurück zu unserer Passage. Gehen wir zur nächsten Folie, bitte. Das ist jetzt der zweite Teil, die zwei Verse. Und wie gesagt, es geht Paulus hier eigentlich, dass wir nicht unangenehm auffallen in der Ortsgemeinde. Dass wir der Ortsgemeinde Gutes tun. Dass wir den Leuten außerhalb diesem Raum auch Gutes tun und sie liebevoll behandeln. Dass wir unseren Mitmenschen aufopfernd dienen. Hier sind die letzten Fragen, über die ihr nachdenken könnt. Lasst mich beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir Christen deinen Geist, dass der uns innewohnt. Dass der fortwährend mit uns kommuniziert. Aber dass wir diese Stimme manchmal nicht erkennen oder auf die Seite schieben, den Geist betrüben, dich betrüben, weil wir deinen Wille, besonders in dem Gebot der Nächstenliebe, nicht erfüllen, nicht ausleben. Herr, vergib uns für die Zeiten, wo wir immer noch ein hartes Herz hatten und haben. Füll uns erneut mit deinem Geist. Lass unsere Ohren hören, was er uns zu sagen hat. Und lass uns deinen Willen, besonders mit unseren Familienmitgliedern, ausleben. Amen.